Kurz und würzig, der Podcast zur Digitalisierung von Stadt und Land. Gemeinsam gestalten wir Regionen von morgen.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurz und würzig, dem Podcast zur Digitalisierung von Stadt und Land. Mit mir heute im virtuellen Studio ist wie immer die wunderbare Anni Kilpert.
Hi!
Und wir haben wieder einen ganz tollen Gast heute bei uns, nämlich Kim Strupp, Projektkoordination und Teamleitung und Prokuristin bei der Kiel-Region. Herzlich willkommen, Kim.
Hallo, moin.
Ja, da fangen wir doch direkt mal an. Was macht man denn so, wenn man eigentlich alle Jobs hat, die so eine Kiel-Region braucht?
Ja, also ganz so ist es nicht mehr. Wir haben mal uns so ein bisschen umstrukturiert. Genau, wir sind die Kielregion. Das ist die Gesellschaft für die regionale Kooperation der beiden Kreise Plön, Rendsburg-Eckernförde und dann der Landeshauptstadt Kiel. Und als solche setzen wir eben Projekte für diese drei Partner um. Und ich bin die Prokuristin und gleichzeitig aber auch die Projektmanagerin, also so ganz hands-on für das Thema digitales Beteiligungstool in unserem Smart City-Projekt, Kielregion Smarter Leben. Und so bin ich also quasi einmal auf dieser ganz hohen übergeordneten Ebene und dann einmal ganz tief drin auf einer Projektebene.
Super spannend. Das hast du gerade schon im Prinzip angeteasert, worum es gleich in der Folge geht, nämlich um Beteiligungstools, beziehungsweise insbesondere auch euer Beteiligungstool und deine Erfahrung auch einfach damit. Bevor wir jetzt aber tiefer da reingehen, vielleicht nochmal kurz die Frage, was bewegt euch in der Kielregion in Sachen Smart City? Was macht ihr so? Wo habt ihr Schwerpunkte? Fang einfach mal an.
Ja, sehr gerne. Wir sind damals mit drei Handlungsfeldern angetreten. Mit denen haben wir uns sozusagen auch auf die Förderung beworben und haben gesagt, das sind die Themen, die für die Region in diesem Kontext besonders wichtig sind. Und das ist Mobilität, das ist die intelligente Quartiersentwicklung und das ist Küstenmanagement. Wir haben hier ja recht lange Küste in den beiden Kreisen und die Landeshauptstadt Kiel, hier auch mit einer schönen Förde. Und dementsprechend war das auch klar, dass das so als Alleinstellungsmerkmal mit der Landeshauptstadt Kiel dann eben hier auch gesetzt ist. Und dann haben wir nach und nach aber die Querschnittsthemen identifiziert oder gesagt, was hält das, diese inhaltlich fachlichen Themen zusammen? Und das ist dann der Bereich Kompetenzaufbau, weil natürlich ist Smart City nur so smart und die Lösungen, die da entwickelt werden, nur so gut, wie am Ende auch der Nutzen ist, sowohl natürlich bei den Verwaltungen, aber auch bei den Menschen hier in der Region. Ein zweites Thema ist da die Beteiligung, also da auch die Menschen einzubinden. Darüber können auch Kompetenzen aufgebaut werden. Gleichzeitig sichert man auch, dass man wirklich entsprechende Bedarfe dann auch entwickelt und Projekte umsetzt. Und das letzte Thema, also last but not least, auf keinen Fall, sondern als Art Skelett fungiert natürlich das ganze Thema Daten und digitale Dienste, weil letztendlich ja alles, was wir machen und entwickeln, Daten nutzt und oder auch Daten generiert. Und da brauchen wir natürlich auch eine Drehscheibe und ein Gerüst, was das Ganze dann ermöglicht und aufrechterhält.
Ja, stelle ich mir mit dem Thema Küstenregion auch ganz spannend vor, gerade Daten, weil, also ich stelle mir vor, dass ihr vielleicht auch andere Akteure einbindet oder einzubinden habt, als jetzt, keine Ahnung, jetzt eine MPSC hier in der Pfalz, nehmen wir Kaiserslautern. Ist es so, dass ihr da auch ganz andere Akteure habt, wie, keine Ahnung, den Hafen oder vielleicht auch bestimmte andere Organisationen, die ihr da beteiligt und einbindet?
Also ja und nein. Das Projekt, tatsächlich sind wir damit anfangs auch ein bisschen auf die Nase gefallen. Ich kann ja ein bisschen mal ausholen.
Klar.
Weil wir sind damals angetreten mit dem Thema nicht Küstenmanagement, sondern Küsten- und Meeresschutz. Und das wurde uns auch so bewilligt und wir haben dann auch einiges so im Bereich zum Beispiel Smart Wreck Detection und smarte Riffe und so sind erstmal in diese Richtung gegangen.
Was ist denn ein smartes Riff?
Also man kann künstliche Riffe erschaffen und kann da natürlich dann auch Daten sammeln, was sich da so ansetzt, welche Pflanzen und Tiere da so leben. Man kann ganz viel auch mit smarten Werkzeugen, also mit Unterwasserdrohnen, wird ja auch viel an so Seealgenfeldern, also künstliches Seegras oder ein echtes Seegras, aber quasi von Menschen angepflanzt gearbeitet. Und damals kam dann aber auch zusammen mit, dass das ganze Förderprojekt, also im Ganzen die Smart Cities umgezogen wurden zum dann neu gegründeten BMWSB, zum Bauministerium. Und in dem Zuge gab es da wohl auch nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit drauf. Und dann wurde gesagt, ja, so, nee, warte mal, ihr seid ja ein Stadtentwicklungsprojekt. Und das heißt, ihr müsst immer einen stadtentwicklungspolitischen Bezug haben. Jetzt streich mal bitte diese ganzen Meeresschutzthemen, weil das macht ja das Umweltministerium. Also da mussten wir, dass wir dann mit den Dingen, die schon liefen, zu einem Abschluss kommen konnten, auch noch ein bisschen kämpfen in unserer Strategiephase. Das hat am Ende aber auch geklappt. Also das heißt, wir haben dann das, was es dann dazu gab, abgewickelt, haben dann aber auch, weil es eben missverständlich war, dann in Richtung unserer Türe in der Region umgenannt in Küstenmanagement, also weg von diesem Meeresthema. Und dementsprechend haben wir hier natürlich auch trotzdem einige Akteure auch an den Hochschulen. Wir haben hier das GEOMA als Forschungsinstitut, einiges an Akteuren, die eben im Bereich Küsten und Meer unterwegs sind. Manche Themen oder viele Themen werden aber auch ähnlich sein wie in Städten weit ab vom Meer, weil es da um Wasser geht, um Quartiersentwicklungsthemen am Ende. Das heißt, das hat man auch in anderen Fragen, wohin mit dem Wasser, also Starkregenereignisse, Überflutung im Sinne von eben, wenn man zu viel Wasser hat, wenn man Dürren hat, wenn man zu wenig Wasser hat. Das heißt, was so in Richtung Sensorik geht, wo wir unterwegs sind teilweise, sind dann teilweise auch ähnliche Projekte wie in Kommunen, die eben nicht am Meer sind.
Okay.
Ich habe jetzt zwar 1000 Fragen zum Küstenmanagement, aber...
Ja, da müssen wir eine neue Folge machen.
Wollte ich gerade anbieten. Sehr gern.
Zurückhalten.
Genau, wir bleiben bei der Beteiligung. Du hast gerade gesagt, du managst dann auch euer Beteiligungstool, bist da auch in der Projektkoordination. Ich hätte jetzt gefragt, so ganz blauäugig, welche Beteiligungstools nutzt ihr denn? Was macht ihr so damit? Ich habe jetzt aber schon rausgehört, ihr habt vielleicht was selbst entwickelt oder euch irgendwo angeschlossen an eine Community. Was nutzt ihr denn?
Also auf alle Fragen ja, ein bisschen ist von allem was dabei. Als Region haben wir hier natürlich recht vielfältige Akteure, die sich teilweise auch individuell auf den Weg gemacht haben oder schon sehr lange Dinge nutzen. Manche Dinge wurden auch direkt gemeinsam gedacht. Wir haben hier in der Kielregion bereits seit 2018 die Projekt- und Ehrenamtsplattform www.mukwi.de. Und Mukwi, das ist eine Plattform, die auf dem Tool von WeChange basiert. Die sitzen in Berlin, die sind eine Genossenschaft und die entwickeln eben mit einer Community ihr Tool immer weiter. Das ist dann unter unterschiedlichen Namen und dann mit unterschiedlichen Schwerpunkten in ganz unterschiedlichen Themen eben gibt. Also es gibt eine Lösung, die heißt Suniversum, wo es um Nachhaltigkeitsthemen primär geht. Und es gibt eben diese Regionalplattformen, was bei uns eben Mukwi für die beiden Kreise und die Landeshauptstadt sind. Was in erster Linie eben der Gedanke war, Projekte und ehrenamtlichen Engagement die Möglichkeit zu geben, sich dazu auszutauschen, Projekte zu organisieren und zu erstellen.
War das damals eine Initiative von der Stadt oder war das von den Vereinen?
Genau, das war eine Initiative von den Klimaschutzmanagements. Ah, also ja. Damals war das die heiße Phase, wo ganz viel Klimamanagements gefördert wurden und überall wurden Klimaschutzmanagerinnen und Manager eingestellt. Fridays for Future war ganz groß und die haben damals gesagt, wir würden gerne denen, die sich da jetzt engagieren, eine Möglichkeit geben, eben digital auch zusammenzuarbeiten. Und gleichzeitig würden wir aber natürlich auch gern wissen, wer und wo sind denn diese Menschen? Und wie können wir, wenn wir Projekte mit denen zusammen umsetzen wollen, auch mit denen arbeiten, da hatten wir insbesondere damals die Städte Kiel, Eckernförde und Preetz mit an Bord, weil die eben auch gesagt haben, wir haben ja keine eigenen Server oder keine eigene digitale Umgebung, wo wir irgendwie mit denen arbeiten dürfen. Das ist hier datenschutzrechtlich alles so eng. Wir können allerhöchstens eben Dokumente per Mail hin und her schicken, aber das war es dann auch.
Wie war das so anfänglich? Also ihr wart ja dann eigentlich sehr früh mit dem digitalen Beteiligungsformat.
Genau. Also das wurde relativ unterschiedlich angenommen. Die Landeshauptstadt Kiel, also es kam auch immer darauf an, wie viele Kapazitäten die dann hatten. Also bis heute haben wir tatsächlich auch eine Steuerungsgruppe mit jeweils Vertretern aus einmal aus der Landeshauptstadt Kiel und dann von den beiden Kreisen. Die haben jeweils eine Klimaschutzagentur. Da sitzen Vertreterinnen mit bei uns und dann nochmal gesondert aus der Stadt Rendsburg und der Stadt Cuxhaven. Und die sind gemeinsam mit uns eben im Austausch zur Weiterentwicklung und die gucken eben auch immer, dass sie ihre Projekte, es gibt in Kiel die KlimacherInnen und die werden dann komplett darüber organisiert. Also da werden die Termine eingestellt, da ist ein Big Blue Button eingebettet, das heißt, man kann auch Videokonferenzen drüber machen, man kann da dann Dokumente zur Verfügung stellen. Es gab einen Ortsverband der Grünen, die das teilweise genutzt haben, einfach für sich, weil ihnen klar war, da ist das DSGVO-konform, da können wir auf jeden Fall unsere Dokumente auch ablegen. Und im Kreis Plön haben wir aktuell einige interessierte Kommunen, die auf uns zukommen, weil es da kein Ratsinformationssystem gibt, was bereitgestellt wird, sondern jede Kommune muss sich da selber kümmern. Und das ist gerade für die Kleineren natürlich total teuer und aufwendig. Das heißt, die schauen auch so, ob das nicht eine Option sein könnte, das zu nutzen. Und genau, so nimmt das gerade Fahrt auf. Aber das ist eben nur ein Tool, was eben dieses gemeinsame Arbeiten zum Fokus hat. Andere haben sich eben auch anders auf den Weg gemacht. Im Amt Hüttener Berge, das ist ein Amt im Kreis Rendsburg-Eckernförde, die haben von Liquid Democracy, Etocracy Plus angeschafft, schon vor einigen Jahren, weil sie gesagt haben, wir haben primär die Herausforderung von formellen Beteiligungsverfahren, also Bestimmungen und Ausweisungen von Solarflächen zum Beispiel. Dazu müssen wir beteiligen, das wollen wir auch gerne digital machen. Die haben das also damit gemacht. Und die Landeshauptstadt Kiel, die hat DIPAS angeschafft und arbeitet damit. Kiel ist ja eine der wenigen Städte, die gesagt haben, wir wollen unser Mobilitätsangebot wieder um eine Reaktivierung der Stadtbahn dann auch ergänzen und um die Trassenplanung dann auch digital abzubilden, wollen die eben DIPAS nutzen. Und das heißt, wir haben so unterschiedliche Tools, die an unterschiedlichen Orten schon benutzt werden. Und jetzt genau greife ich so ein bisschen vor, über was worüber ich super gerne reden will, wo es dann auch um die Kooperation mit anderen MPSC eben geht. Wir haben dann eben gesagt, ja, das ist ja total gut, dass es diese Tools gibt und die haben auch alle irgendwie ihren Nutzen und ihren Mehrwert. Aber irgendwie müssten die doch auch zusammengehen und zusammen funktionieren. Und deshalb haben wir uns dann auf diesen Weg gemacht, Beteiligungsökosystem.
Okay, ja, super spannend. Ich wollte gerade fragen, wie ist das jetzt? Jetzt erzählst du schon von drei Lösungen. Managst du die jetzt alle einzeln? Bringst du die zusammen? Machst du eine Roadmap? Bist du auch sowas wie irgendwie Process-Ownerin von diesem ganzen Teil? Finde ich gerade sehr überwältigend. Also ist das Ziel dahinter quasi, dass die Systeme miteinander sprechen und die anderen Gemeinden dann auch das jeweils andere System nutzen können? Oder wie seid ihr dazu gekommen, daraus? Ökosystem ist natürlich eins der Lieblingswörter von Steffen und mir. Jeden Morgen zum Frühstück erzählen wir von den digitalen Ökosystemen. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, prima. Ich glaube, ich muss mich demnächst mal morgens mit euch zusammenschalten, um über Ökosysteme zu
reden. Aber wir kommen so gern
zu
dir an die Küste.
Prima, und essen da. Ihr seid ganz herzlich eingeladen.
Werbeblock, wir kommen zu dir an die Küste, weil
ich
der
auch.
Nächste MPSC-Kongress ist in Kiel.
Ja, das ist richtig.
In Anführungszeichen leider da sind natürlich die Hotels da ein bisschen freier als jetzt gerade wahrscheinlich.
Muss sich schön in der Decke einkuscheln und dann
genau
an den Strand setzen, das passt schon.
Aber im Norden gibt es ja kein schlechtes Wetter zum Glück, sondern nur die falsche Kleidung.
Nur die falsche Kleidung.
Und daher planen wir natürlich auch einen kleinen Radausflug auf unserem eigenen Bikesharing-System. Wir nehmen euch mit.
Okay.
Es gibt zur Belohnung auch ein Fischbrötchen.
Ja, ich hätte gerne ein Tandem, aber ich möchte hinten sitzen, Steffen.
Wir haben Lastenräder mit E-Antrieb. Also dann kannst du vorne in die
gut.
Box und Steffen
ja,
kann
perfekt.
Dich gegen fahren.
Ja.
Ich kann da jetzt nichts zu sagen, das kann mir nur negativ ausgeregt werden.
Ja, du sollst fahren, ich mach nichts.
Ja, nee. Okay. Alles,
zurück
was
zum
ich
Ökosystem,
sage,
Kim.
Ja.
zurück, genau, zum Beteiligungsökosystem.
Ja.
Ja, genau, wir sagen wir mal, das hat so sehr viele Lagen und Komplexitäten und Schritte. Wir haben diese drei Tools eben hier in der Kielregion. Und ich glaube 2022 habe ich schon angefangen, darüber zu reden im MPSC-Kongress, weil mir so aufgefallen ist, dass gefühlt jedes dieser 73 Projekte eine Markterkundung gemacht hat, welche Beteiligungstools gibt es denn und welche wären dann für uns irgendwie vielleicht schlau und anwendbar. Und Lübeck hat eine recht große Analyse auch gemacht und dann ging schon los, dass ich meinte, so Leute, hier Lübeck hat das übrigens gemacht, lest doch einfach das von denen und dann lass doch mal schauen, worauf man sich vielleicht gemeinsam verständigen könnte. Und natürlich bin ich da auch recht naiv reingegangen und habe nicht vom Ökosystem gesprochen, sondern von der eierlegenden Wollmilchsau, das eine Tool, das einfach alles kann und das machen wir mal eben. Was dann relativ schnell natürlich von der Realität eingeholt wurde, dass das schwierig bis unmöglich sein wird. Und dass natürlich jeder Toolanbieter auch der Meinung ist, sie haben doch schon das Megatool. Also sie könnten das jetzt machen. Also auch ausschreibungstechnisch dachte man schon, wie wird das? Wie wird das dann langfristig betrieben, entwickelt, gehostet und, und. Das heißt, wir haben in mehreren Terminen angefangen in der Bamberger Afterwork Lounge, die Aktiven zusammenzuholen, also anzuschreiben und zu sagen, so, wir wollen irgendwie gemeinsam was machen, weil wir finden, das ist irgendwie Blödsinn, dass alle alleine losrennen. Wer hat Lust? Und ich glaube, beim ersten Termin waren wir so zwischen 30 und 40. Beim zweiten Termin waren wir dann irgendwie noch so zwischen 10 und 20. Und wir haben dann immer am Ende gesagt, okay, wer ist raus, kann sich quasi rot einfärben, den Post-it. Wir haben auf so einem Miro-Board gearbeitet, kann sich rot einfärben. Wer möchte gerne im Loop bleiben, aber nicht aktiv sein in dieser Runde, kann färbt sich gelb ein. Und wer möchte gerne weitersprechen und konkret überlegen, färbt sich grün ein. Und übrig geblieben sind Bamberg, Hildesheim, Lübeck und wir. Und wir haben gesagt, so, wir wollen jetzt wirklich irgendwie zusammen was erarbeiten, Geld zusammenschmeißen, gemeinsam gucken, was es irgendwie wird. Und alle hatten so eine recht unterschiedliche Ausgangsposition, Hildesheim und Lübeck. Die haben noch gar kein Beteiligungstool gehabt und auch kein anderweitiges Tool. In Hildesheim war es ganz lustig, weil anscheinend die stadtinternen IT gesagt haben, für 30.000 Euro bauen die denen ein Tool, was alles kann. Nochmal die, ich weiß ja nicht, so aus den Erfahrungen könnte das vielleicht schwierig
eingeschlagen
werden. da kamen sie dann auch irgendwann an, aber das war so erst so der Ansatz. Lübeck, die sind ja unterwegs, Think Big, und haben gesagt, so, also wir wollen unbedingt ein Tool, aber es gibt einfach kein Tool am Markt, was das kann, was wir wollen, weil wir wollen alles. Und wir wollen auch für alle was anbieten und wir wollen klotzen und nicht kleckern und jetzt irgendwie so erstmal mit einem Tool anfangen, was aber eigentlich nur eine Sache kann. Und Bamberg hat gesagt, ja, wir haben ehrlich gesagt schon ein paar Tools. Wir arbeiten mit Intracommuna, wir arbeiten schon irgendwie mit Konsul. Aber Intracommuna, das ist nicht Open Source, das ist gar nicht förderfähig, das fällt also raus für das Projekt mit Konsul. Das ist auch noch nicht so das Gelbe vom Ei, von dem, wie wir das jetzt hier nutzen und wie das funktioniert. Wir bräuchten wahrscheinlich irgendwie noch irgendwas, aber wir wollen unsere Bürgerinnen und Bürger ja auf keinen Fall hier überfordern und jetzt das dritte Tool einführen oder das vierte und noch das fünfte und am Ende sind alle genervt und benutzen gar nichts mehr. Und wir haben eben auch gesagt, ja, wir sind für eine Region zuständig, wir haben hier auch schon mehrere Tools und wir müssen das irgendwie zusammenkriegen. Und dann ging sehr viel hin und her, wie wir dann am besten loslegen. Wir haben dann, sind wir ein bisschen kreativ geworden und haben gesagt, ja, wir müssen jetzt eigentlich mal eine Markterkundung machen. Was können eigentlich die Anbieter und zu welchen Schandtaten wären die bereit? Und was genau brauchen wir denn eigentlich von denen? Und was sind denn unsere Wünsche? Und schütteln die dann nur den Kopf? Und wenn wir jetzt was unsere Wünsche zusammenschreiben zu einer Ausschreibung, dann kriegen wir kein einziges Angebot und haben dann viel Arbeit umsonst gemacht. Und daraufhin haben wir im Anfang 2024 haben wir ein Barcamp veranstaltet und dann haben wir gesagt, welches MPSC ist am mittigsten von uns in Deutschland, das war dann Hildesheim. Und da haben die Hildesheimer Kolleginnen und Kollegen dann echt coole Location gesichert und dann haben wir alle Tool-Anbieter, die wir uns irgendwie zusammengesucht haben über lange Kontaktlisten, auch die ganze MPSC-Community eingeladen und sonstige Kommunen und Akteure, die wir noch in Verteiler haben, haben gesagt, hier öffentliche Veranstaltung, kommt zusammen, wir wollen über dieses Thema sprechen, digitale Beteiligung einfach gemacht. Und ja, das haben wir dann so gemacht. Da dem Ruf sind dann so 50 gefolgt und tatsächlich auch aus allen Bereichen. Also wir hatten ein paar aus der Bürgerinnenschaft auch dabei. Wir hatten Tool-Anbieter und wir hatten im Kommunen. Und das war total spannend, weil am Anfang fanden das ein bisschen speziell, die Tool-Anbieter.
Klar.
So. Und wollten auch nicht so richtig miteinander reden.
Sind die ganzen anderen da auch da?
Genau, Sabina Behrendt und ich, also sie aus Lübeck, ich von der Kielregion, wir haben das Ganze moderiert. Wir mussten dann mal kurz zwischendurch einen kleinen Krisentalk machen. Ja, was machen wir denn jetzt mit denen? Die sind ja total zugeknöpft. Und dann ging es aber, da haben wir die zusammen in Runden gesetzt, über Themen, wo sie gerne drüber reden wollten. Und am Abend war es dann schon so, dass sie gesagt haben, wo gibt's denn große Restaurants, wo können wir denn einen Tisch für 15 Leute bestellen, weil wir wollen hier noch drauf rumdenken. Und am nächsten Tag kamen sie und hatten irgendwie erste Ideen, wie man welche Tools verknüpfen und zusammendenken könnte. So. Und das war total cool. Wir hatten auch von der DeepPass-Community jemanden von Dataport dabei und wir hatten auch einen Kollegen von Hamburg dabei aus dem CAD-Projekt, wo sie ja DeepPass quasi entwickelt haben auch. Und die konnten dann auch noch mal was eben erzählen zu Standards und Dingen, die sie benutzt haben und so Grundlagen, die es schon gibt. Und das war, glaube ich, auch für die Tool-Anbieter total spannend.
Ja. Kurze Fußnote, CAD, Connected Urban Twins, digitale Zwillinge, ist auch ein Modellprojekt für die HörerInnen, ja.
Genau, und also so kam einfach wahnsinnig viel Wissen und Erfahrung dann auch schon zusammen an dem Punkt. Und da haben wir dann weiter aufgesetzt als Kooperation. Und wir vier haben dann im Nachgang gesagt, okay, wir müssen das irgendwie diesen Prozess zweigleisig gestalten. Gleis Nummer eins, wir als Kooperation wollen gemeinsam Dinge umsetzen und gemeinsam Dinge auch angehen und Geld zusammenschmeißen aus eben unseren Fördermitteln, um eben größer dann auch denken zu können. Gleichzeitig müssen wir aber auch einzeln vorgehen, weil wir sonst bei uns in den Projekten mit den Bedarfen, die direkt vor der Nase sind, dann vielleicht teilweise sonst auch nicht vorankommen. Und es ist natürlich auch gut, wenn wir Erfahrungen sammeln. Und Hildesheim hat zum Beispiel dann irgendwann gesagt, wir brauchen jetzt eben ein Beteiligungstool und wir fangen jetzt mal an und wir nehmen jetzt DeepPass. Bamberg hat inzwischen weiteres Beteiligungstool als Ehrenamtsplattform ausgeschrieben und ist auch bei WeChange gelandet, was total spannend ist, weil die da jetzt WeChange und Konsul nebeneinander haben. Und das gerade jetzt einführen.
Ich mach mir gerade so eine Landkarte hier, wer alles wie welche Tools einsetzt.
Ja, sehr, sehr schön. Und wir haben gesagt, wir machen jetzt erst Anforderungsworkshops und gucken einfach mal, wie das in der Praxis ganz, ganz klein gedacht funktionieren kann. Und dann haben wir erst eine Schnittstelle geschaffen. Da haben wir uns dann zusammengesetzt mit Liquid Democracy und WeChange. Wir haben quasi gesagt, so das wären unsere Anforderungen. Und die haben dann gesagt, ja, okay, so und so könnten wir es umsetzen. Das wären eben Ideen. Und dann haben wir eine erste Schnittstelle geschaffen. Das heißt, man kann jetzt auf der Karte, die es bei MOQUI gibt, über Projekte, die aktuell in der Region laufen, auch die Beteiligungsverfahren sehen, die im Amt Hüttener Berge bei Adhocracy Plus sind. Umgekehrt kann man bei Adhocracy Plus auch Projekte sehen, werden in so einer Kurzbeschreibung, werden angezeigt, die bei MOQUI laufen. Und in dem Moment, wo man darauf klickt, wird man dann auf das andere Tool weitergeleitet. Also alles noch sehr rudimentär, man hat dann keinen gemeinsamen Login und nichts, aber die werden wenigstens schon mal voneinander, die werden angezeigt und man kann von dem einen Tool zum anderen kommen und man bekommt einen Hinweis, wenn man da als Bürger, Bürgerin unterwegs ist, ach, da gibt's also noch mehr und woanders und auch was und das ist ja spannend, das kann ich mir hier mal angucken. Das Gleiche haben wir mit DeepPass gemacht, so dass man auch die DeepPass-Beteiligung, die in Kiel laufen, jetzt eben auf dieser MOQUI-Karte dann auch sieht und die ersten Kurzbeschreibungen. Und auch da kann man dann draufklicken und kann dann bei DeepPass sich eben das dann in der Tiefe angucken und kann sich dann da auch beteiligen.
Das heißt, ihr habt eigentlich diese freiwillige Beteiligung oder diesen Austauschraum MOQUI vernetzt mit der Pflichtbeteiligung, die in den anderen beiden Tools passiert, ne?
Genau.
Okay.
Genau, also es ist erstmal tatsächlich nur die Sichtbarkeit. Ich kann sehen, woanders gibt es auch noch was, über ein anderes Tool. Und das ist eben das, was wir so ganz klein und testweise jetzt mal gemacht haben und was uns eben so die nötigen Erfahrungen schon mal gegeben hat. Also zuerst mal, die Toolanbieter, mit denen wir jetzt da gesprochen haben, die waren total offen dafür. Also da hat keiner Angst, dass eben der andere irgendwie die Butter vom Brot nimmt, sondern die haben da total offen mit uns dran gearbeitet und gesagt, total gut, ist am Ende ein Mehrwert. So, und dann haben wir eben auch gesehen, was funktioniert und was aber auch die nächsten, ich sag mal, größeren Baustellen sind. Also was dementsprechend spannend ist, ist natürlich, wir haben jetzt WeChange DPaaS, wir haben WeChange Autocracy Plus. Und jetzt ist ja, und jeder kann das auch nachnutzen, diese Schnittstellen natürlich, oder kann jetzt auch theoretisch direkt mit bestellen. Und Bamberg würde dann nächstes Jahr so der aktuelle Plan schauen, dass sie eben eine WeChange-Konsol-Schnittstelle hinbekommen. Das sind aber jetzt natürlich erstmal nur dann bilaterale Schnittstellen. Was wir jetzt parallel machen, das ist dann der zweite Strang, das ist so dieser erste Strang. Jeder geht für sich jetzt schon mal mit eigenen Aktivitäten auch voran, um für Quick Wins, um Erfahrung zu sammeln, um eben auch vor Ort dann voranzukommen. Parallel haben wir aber eben dann gemeinsame Bestrebungen. Wir haben letzte Woche gerade eine Ausschreibung rausgeschickt für ein UX-UI-Konzept für ein Beteiligungsökosystem. Und das ist jetzt sozusagen das Konzept, auf das wir dann für das Ökosystem aufsetzen, um Standards zu schaffen für die Schnittstellen, für Visualisierung, für Designs. Und das wiederum machen wir in Kooperation mit Kern UX, die hier ja im Land Schleswig-Holstein sich um Standards für Verwaltungs- oder digitale Verwaltungsdienstleistungen kümmern. Die haben jetzt auch gerade eine Kooperation in München. Also das schlägt jetzt auch schon höhere Wellen, sodass zukünftig hoffentlich ein Button, wenn ich die Hundesteuer beantragen möchte oder anmelden möchte, hier in Schleswig-Holstein genauso aussieht wie in Bayern und dass es eigentlich egal ist, wo ich bin und mich aufhalte, sondern dass die Sachen immer wiedererkennbar sind und eben eine UX/UI hat, die gewissen Standards, was Barrierearmut angeht und sowas alles eben entspricht. Und das heißt, wir setzen jetzt darauf mit diesem UX/UI-Konzept für ein Beteiligungsökosystem wiederum Standardset für digitale Beteiligung zu entwickeln, für die Tools dann auch. Dass es eben Rücksprache mit Kern UX auch so in Abstimmung passiert, dass die das dann auch aufnehmen in ihr Standardbaukasten. Und das ist ja dann was wir den Dienstleistern, wenn wir zukünftig Beteiligungstools als Kommunen ausschreiben, dann können wir denen das mitgeben und sagen, und das muss das eben übrigens erfüllen. Und wir hatten nochmal so einen Catch-up-Nachklapp-Termin zu diesem Barcamp jetzt erst im Juni. Und bis auf einen Tool-Anbieter haben alle gesagt, ja, klingt erstmal spannend, weil wir haben ja auch teilweise ist ja unser Design ist ja auch ein USP und irgendwie besonders. Aber alle haben gesagt, bis auf einer eben, das können wir uns gut vorstellen. Und ja, okay, das können Sie schon auch nachvollziehen, dass das Sinn macht, eben, dass man so eine Vereinheitlichung, dass man diese Standards dann auch für sowohl Designs als auch eben Schnittstellen dann auch für Beteiligungstools hat. Und das war eine sehr schöne Rückmeldung. Das war ein sehr konstruktiver Termin auch.
Ja, ist es denn so, das weiß ich einfach nicht. Ich weiß, dass Kern UX schon viel sich mit dem Thema beschäftigt, eben Standards für öffentliche Software zur Benutzerfreundlichkeit. Aber ist da auch sowas wie zum Beispiel Barrierefreiheit mit dabei?
Ja, ist drin. Genau. Mhm. Ist mit drin. Das ist genau dadurch, dass das ja auch vom Land ist, muss das natürlich auch alle entsprechenden Standards erfüllen. Und das ist auch ein großes Anliegen von denen, also abgesehen davon, dass nur die Vorschriften zu erfüllen, tatsächlich das ja auch so breit anwendbar und nutzbar wie möglich zu machen.
Ja, cool. Überleg gerade, wo ich da ansetze. Also ich bin jetzt mal der kritische Freund, ne? Hast jetzt so schön geschildert, jetzt machen wir da eine Schnittstelle und dann gibt es ja noch 20 andere Tools, dann machen wir noch 20 weitere Schnittstellen. Parallel gibt es einen Standard, der eher das Design standardisiert, bisher weniger darauf eingegangen, das Beteiligungsverfahren an sich, also die Daten auch zu standardisieren, sodass die austauschbarer werden? Also wo geht so die größere Vision hin? Ne? Also kriegen wir eine neue urbane Datenplattform 2, wo dann Anbieter damit werben, wir haben 215 Konnektoren zu allen möglichen anderen Systemen, oder weiß nicht, wie kann so die Vision von diesem Ökosystem aussehen, dass das zusammenkommt?
Genau, vorangestellt, Sabrina ist auf jeden Fall der Techie von uns und meine Kollegin, die hier, Anne Groß, die Mufi mitbetreut, ist die UX-UI-Expertin und Joachim Schronowski ist noch dabei von den Stadtwerken Lübeck, der macht das ganze Thema Standardisierung, also wir sind da so aufgestellt, ich kann richtig gut reden und ich kann richtig mit Vergaben zusammenschreiben, genau das. Von daher, manchmal, was gut kann, reden,
Teamwork makes the dream work.
Genau. Wenn das technisch sehr ins Detail geht, dann dürft ihr euch sicher auch an die Kolleginnen und den Kollegen dann wenden. Also natürlich geht es auch um die technische Standardisierung und gewisse Sachen dann vorauszusetzen und Datenstandards. Es ist natürlich am Ende in dem Fall dann auch die Frage, wie arbeiten die Kommunen? Also welche Daten brauchen die für welches Beteiligungsverfahren? Ich meine, in DIPAS hat man ja quasi mit dem Kartentool und dem Punktesser, also hat man ja dann schon bestimmte Datenformate und Standards. Und wir nehmen auf jeden Fall das, was geläufig ist. Also das ist durchaus auch gedacht, dass es diese Datenstandards dann für konkrete Themen gibt. Wir sind parallel mit dem BMI immer mal wieder im Gespräch zum Thema Bund-ID oder zukünftig Deutschland-ID. Dass man einen gemeinsamen Login hat. Wir gucken, ob man bis dahin, wie weit man dann auch mit Keycloak kommt und solchen Sachen. Also natürlich muss es auch in irgendeiner Form eine Standardisierung von Daten geben. Und wir wollen ja also letztendlich soll es ja einen Marktplatz geben.
Frag mal anders, Kim. Wäre es nicht viel klüger zu sagen, alle in Schleswig-Holstein nutzen DIPAS?
Das wäre bestimmt, könnte man so machen. Auch da schauen wir gerade die smarte Grenzregion. Das sind auch zwei Kreise und die Stadt Flensburg, also die Kreise Schleswig-Flensburg und Nordfriesland, die haben auch gerade auf WeChange gesetzt. Das heißt, wir decken eigentlich schon relativ viel da ab. Das heißt, es wäre ja auch denkbar, genau, dass man für Ehrenamt, dass man das nutzt, dass man die Schnittstelle zu DIPAS hat. Also DIPAS wird ja auch schon von Dataport, dem IT-Dienstleister
also
vom Land genutzt.
DIPAS, das heißt, das war jetzt sinnbildlich
genau,
für irgendeins.
Und auf jeden Fall, also da gibt es diese Gedanken, aber letztendlich kann man das den Kommunen ja nicht vorschreiben. Und die haben dann eigene Beteiligungsmanagements, wenn überhaupt. Oftmals machen das ja Mitarbeitende nebenbei. Wir haben gerade in den ländlichen Regionen oder den Kommunen dann auch das Thema, dass man auch ein bisschen, ich sag mal, Angst noch hat oder Bedenken, was Beteiligung angeht, weil wenn ich beteilige und groß beteilige und viele Rückmeldungen bekomme, dann muss ich das ja auch bearbeiten. Das heißt, teilweise ist es da nach wie vor der Aushang im Gebäude vom Dorfkiosk oder Dorf, also Dörpshus heißen die dann hier in Schleswig-Holstein teilweise eher so platt eben, wo sich dann die Bürgerinnen und Bürger dann auch zu irgendwelchen Events dann mal treffen. Und da alles andere übersteigt dann auch schon die Kapazitäten. Das heißt, das vorzuschreiben, ich glaube, das wird noch ein Weilchen dauern. Also da sind wir auch wieder so ein bisschen bei unserer Herausforderung. Beteiligung ist ja keine Pflichtaufgabe in den meisten Fällen. Also Beteiligung natürlich zu Beteiligungsverfahren, wenn jetzt baulich geplant wird, dann gibt es ja Beteiligungsverfahren und die sind auch von vornherein schon standardisiert, also was man da machen muss. Aber das ist eben in den meisten Fällen die Pflicht, die es da dann gibt, ist der Papierausdruck. Und da haben sich wie die Landeshauptstadt Kiel, die haben eine Leitlinie sowohl für Kinder- und Jugendbeteiligung, als auch inzwischen nennen sie es auch nicht mehr Beteiligung, sondern Mitwirkung. Die haben auch eine Koordinierungsstelle für Mitwirkung, weil sie meinen, uns ist das so wichtig, wir meinen das sozusagen ernst und wir wollen auch wirklich mit den Bürgerinnen und Bürgern hier in Kontakt kommen. Und die setzen dann auch auf digitale Beteiligung, aber das ist auch, DIPAS wird gerade Stück für Stück aufgebaut und das ist jetzt als Tool auch das, worauf sie sich konzentrieren und wo das dann auch direkt Herausforderungen bringt, sag ich mal, wenn dieses Tool nicht reicht für ein anderes Beteiligungsverfahren. So, das ist eben genau das, was wir jetzt haben. Und wir versuchen ja über den Marktplatz dann auch Deutschland Digital. Steffen, davon brauche ich dir ja nicht so viel zu erzählen.
Darfst du gerne Werbung für machen hier.
Genau.
Was war das mit diesem Deutschland Digital?
Genau, dass wir dort auf der Plattform eben alle Tool-Anbieter, die Schnittstellen zur Verfügung stellen, auch gelistet bekommen. Das ist eben eins. Und im zweiten Schritt, was aber für die Kommunen dann natürlich passieren muss, ist, dass es auch dann gemeinsame Preismodelle gibt, dass man sich das auch gemeinsam in Anführungszeichen einkaufen kann als Software as a Service. Das kann ja nicht sein, dass ich dann sage, ja, das ist perfekt, wenn ich diese drei Tools kombiniere. Und das ist ja super, dass es auch schon die Schnittstellen gibt und gemeinsames Design auch, dass man da eigentlich fast gar keine Medienbrüche mehr hat. Und dann wird das alles auch noch auf die städtische Seite eingebunden. Das ist ja ganz famos, wie kriege ich denn das jetzt? Ja, dann gehen sie erst auf den, dann auf den und dann auf den Dienstleister zu, verhandeln mit allen Einzelnen. Dann wird das Ganze ja wieder unattraktiv. Sondern wir müssen ja auch dahin kommen, dass es dann eine Möglichkeit gibt, Tools eben gemeinsam einzukaufen und die dann gegebenenfalls auch bedarfsgerecht je nach Beteiligungsverfahren zu und abzuschalten. Und da unterscheiden die sich eben auch nochmal ganz klar. Das eine ist vielleicht ein Projekt- und eine Ehrenamtsplattform, die dann auch viel von den Bürgerinnen und Bürgern gesteuert wird. Und das andere ist ja eher ein formelles Beteiligungsverfahren zu einem Bauprojekt zum Beispiel. Und das ist ja klar, da schickt ja die Verwaltung etwas raus, dann gibt es bis zu gewissen Fristen rückzumelden. Und wenn dann das Beteiligungsverfahren beendet ist, dann ist da in dem Moment natürlich auch kein Traffic zu dieser Beteiligung. Wenn es keine andere dieser Art gibt, dann braucht man dieses Tool dann vielleicht auch mal 2-3 Monate oder gerade in kleineren Kommunen vielleicht auch noch länger gar nicht, weil bis das nächste Neubaugebiet ausgewiesen wird, dauert das jetzt wieder 5 Jahre. So, und von daher wäre es dann ja auch eine Option, dass man sagt, das Ehrenamtsprojekt-Tool, das läuft jetzt natürlich dauerhaft und grundlegend, aber die anderen Beteiligungstools, die laufen dann eben nur, wenn man dann Use-Case-spezifisch sie dann auch braucht.
Mhm. Du hast jetzt gerade unterschieden nochmal zwischen quasi Pflichtbeteiligung und freiwilliger Beteiligung oder einfach dieser Verfügung zur Verfügungstellung eigentlich von Infrastruktur, die ihr ja macht. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Beteiligung was Aktives ist, also wozu man BürgerInnen oder VertreterInnen der Zivilgesellschaft motiviert, wann würdest du sagen, lohnt sich Beteiligung? Also zu welchen Prozessen, wenn es jetzt um freiwillige Prozesse geht?
Also ich glaube, dass Beteiligung eigentlich immer lohnt, wenn sie, ich sag mal, A, ernst gemeint ist und B, auch die Ressourcen dafür zur Verfügung stellen. Ich glaube, bevor man ein schlechtes Beteiligungsverfahren macht, wo man einmal Stimmen einsammelt und dann nie wieder irgendwie was davon hört und das komplett intransparent ist, sollte man es lieber lassen, weil das weckt oft Frust. Und gleichzeitig, wenn man es eben ernst meint und transparent damit umgeht, da zeigen auch diverse Studien, gerade im Bereich Windparks und so gibt es da ganz spannende Daten auch zu, dass sowohl das Vertrauen als auch der Zuspruch zu Projekten ungemein wächst, wenn man eben von vornherein und gut und beständig Bürgerinnen und Bürger einbindet. Und man wird natürlich immer Menschen haben, die vielleicht auch meckern oder eher negative Stimmen damit einbringen. Aber dafür braucht es dann auch einfach entsprechende Prozesse, die dann auch diese Stimmen, ich sag mal, nicht unproportional zum Rest dann eben mehr Bühne geben. Das ist dann wiederum auch technisch möglich und von den Formaten möglich. Und vielleicht nochmal wichtig an der Stelle zu sagen, digitale Beteiligung sollte immer nur eine Ergänzung zur analogen und vor allen Dingen auch zur vor Ort, also zur aufsuchenden Beteiligung zu sein. Also wirklich auch zu den Menschen auf die Dorfplätze zu kommen, in die unterschiedlichen Stadtteile zu kommen. Wir ergänzen bei uns das ganze Thema digitales Beteiligungstool und auch dieses Ökosystem mit der Maßnahme Tiny Rathaus. Das heißt, wir haben so einen kleinen Anhänger in Rathaus-Look und der fährt eben in der Region rum und den können sich dann die öffentlichen Verwaltungen, können den anfragen und können den nutzen und können dann zum Beispiel eine BürgerInnen-Sprechstunde da dann anbieten oder können eben, wenn sie ein bestimmtes Beteiligungsverfahren dann haben, können sie sagen, wir stellen uns dann da auch hin und möchten vor Ort mit den Menschen sprechen. Was wir aber eben erreichen wollen, ist das, was man dann da an Input auch einsammelt, im Idealfall direkt digitalisiert wird. Also über ein Screen, über ein Touchtable, über Touchpad, dass man dann die Möglichkeit hat, da direkt Punkte zu setzen, Kommentare zu schreiben und dass man dadurch eine Abnahme des Aufwands bekommt, diese ganzen Daten erstmal aufzunehmen und gegebenenfalls auch auszuwerten und dass man dann eben auch eine Unterstützung für die Menschen der Verwaltung hat, die ja dann teilweise, wenn die einfach nur 1000 Post-its haben, ja einen wahnsinnigen Aufbereitungsaufwand dann auch damit haben. Also von daher, dieses ganze digitale Beteiligungsthema ist wirklich, soll die analoge Beteiligung ergänzen, es soll einem größeren Kreis die Möglichkeit geben, mitzusprechen, sich einzubringen, als eben der, wir nennen es ja gerne auch die engagierte Bubble, also die üblichen 50 Leute, die selbst wenn man sagt, es gibt einen Tag, 3 Stunden, die Möglichkeit, sich zu beteiligen, nur im Rathaus, die dann noch kommen. Also das ist so diese ultra engagierte Bubble und es geht natürlich darum, die immer größer und größer und größer zu machen und dann auch über Mehrsprachigkeit, über Visualisierung auch Menschen einzubinden, die vielleicht gar nicht Deutsch sprechen, die vielleicht nicht lesen und schreiben können, die vielleicht eben ansonsten nicht so informiert sind, was bei ihnen im Ort eigentlich passiert, auch mehr und mehr an die ranzukommen.
Okay. Vorhin meintest du noch, dass du dass ja viele Kommunen auch Angst haben davor, was dann passiert oder dass irgendwie was Kritisches passiert. Hast du das schon mal erlebt, dieses Thema Shitstorm oder dass du da in so eine Situation gekommen bist, wo ihr auch viel einfangen musstet?
Ja, das ist tatsächlich immer so eine sehr große Angst. Wir haben bei Mookwi sehr viel diskutiert, wer was wie ins Forum posten darf und ob das vorher abgenickt werden muss oder doch oder nicht oder wie. Und wir haben tatsächlich in den ganzen Jahren ganz, ganz wenig, also 2, 3 Beiträge gelöscht. Also da können meine Kollegin und ich, wir sind da die System-Admins und wir achten da drauf. Aber grundsätzlich kann jeder, der da einen Account hat, erstmal was dann auch posten und einstellen. Und das war aber auch wirklich, das eine war eben eher Werbung von einem Fotografen, als dass es ein Projekt war. Und wir hatten da eigentlich nie Probleme. Bis vor 6 Wochen, wo es anscheinend, da sind wir auch im Gespräch gerade, mit zusätzlichem Spam-Schutz, eigentlich muss man sich eben einen Account machen, erst dann kann man da was reinschreiben, dass wir da ganz viel Online-Casino-Werbung drin hatten und das dann auch nicht so super schnell bemerkt haben, das war dann ein paar Tage online, das hat dann Nutzer auch direkt ziemlich erschrocken. Also das ist dann, also da glaube ich, wird es immer neue Herausforderungen geben, weil da einfach auch die Möglichkeiten von irgendwelchen Bots und werden einfach mehr und wachsen, da die Möglichkeiten schneller als wir da teilweise hinterherkommen oder es auch wissen. Das ist natürlich bei Tools, wo man sich nicht registrieren muss, dann wahrscheinlich auch noch eine größere Herausforderung zu schauen. Und was wir tatsächlich mit dem Tiny Rathaus auch viel hatten, was, ich sag mal, eine Herausforderung auch immer wieder ist, total berechtigt und total wichtig, darauf zu achten, aber ist das Thema Barrierefreiheit. Weil es da schnell zu, ich sag mal, auch Widersprüchen kommt. Also etwas, was für einen Menschen, der im Rollstuhl sitzt, eben von Vorteil ist mit Rampe und wie auch immer, was es dann vielleicht braucht, ist für Menschen, der nicht sehen kann, vielleicht wieder ganz anders herausfordernd. Und wir haben da tatsächlich gerade an diesem Rampenthema sehr lange gearbeitet, weil das ist ja ein Hänger und der sollte ja einfach zu ziehen sein und nicht mehr als 3,5 Tonnen, damit man den auch ziehen kann, ohne eben größeren Führerschein und so weiter. Das war dann aber wiederum mit einer Rampe, die dann auch sicherheitstechnisch zulässig ist und die dann aber auch für die Personen, die das dann betreut vor Ort, auf- und abzubauen ist. Also sowas ist immer nicht so einfach. Und ich vermute, dass das auch mehr kommen wird mit digitalen Beteiligungstools, dass eben Barrierefreiheit jetzt, wo das eben auch mehr und mehr Vorschriften und Regelungen dafür gibt, wahrscheinlich immer mehr dann auch eingefordert wird. Natürlich völlig zu Recht, aber ich glaube, bisher war es einfach so, dass manche Menschen im digitalen Raum ausgeschlossen waren und mussten sich damit abfinden. Jetzt gibt es immer mehr Regeln und Regulationen dafür, die teilweise, glaube ich, schlecht oder nicht oder unzureichend eben umgesetzt werden. Und ich vermute mal, dass da auch mehr Aufmerksamkeit jetzt drauf liegen wird und dass man da wahrscheinlich auch mehr Hinweise drauf bekommt. Und das muss man ja sagen, je komplexer ein Tool ist, und mit Karten und Punkten und Kommentaren und dies und das, was dann vielleicht für manche Menschen total toll ist, dass man diesen Wahnsinn an Funktionen hat und dass das Ganze auch noch schick aussieht und im Design und alles bunt, ist für einen anderen Menschen wieder total schwierig. So, und da die unterschiedlichen Bedarfe zusammenzukriegen und dann eben noch mit den gesetzlichen Vorgaben übereinander zu legen, das nehmen wir in alle Ausschreibungen mit rein, aber wir merken auch, dass die Dienstleister damit noch am Hasseln sind und auch noch nicht für alles gute Lösungen gefunden haben.
Wir haben jetzt schon ganz viel von dir gehört, aber kannst du vielleicht für andere Kommunen, die jetzt im Thema digitale Beteiligung mehr machen wollen, so, keine Ahnung, deine drei wichtigsten Do's, aber auch deine drei wichtigsten Don'ts nennen? Also was sollte man auch vermeiden?
Also ich glaube, das Allerwichtigste, das ist auf jeden Fall so mein Learning, ist, sich nicht davon lähmen zu lassen, dass man auf Anhieb alles richtig machen und abdecken möchte. Ich glaube, wenn man eine Bedarfsabfrage macht und dann versucht, mit dieser Bedarfsanfrage am besten aus der ganzen Verwaltung das Tool zu finden, das da jetzt das alles bedient, dann wird man wahrscheinlich niemals eins anschaffen, weil das eben sehr herausfordernd und schwierig ist. Würde ich auf jeden Fall darauf setzen und finde, dass es auch Vorgabe werden müsste, in allen zukünftigen Förderprojekten eben auf Open-Source-Tools zu setzen, um da die Möglichkeit dann auch zu haben, eben anzuschließen, anzudocken. Und ich finde, dass es da auch eine gute Community gibt, die eben sehr offen ist für Weiterentwicklung und auch eben für Kooperation und was gemeinsam zu machen. Und dritte Du ist auch eine kleine Werbung. Wir haben gerade die Möglichkeit bekommen, in einer Publikation zur nachhaltigen Kommune und digitaler Partizipation einen Artikel schreiben zu dürfen. Da wird Anfang 2026 eine Publikation der Bertelsmann Stiftung erscheinen. Und da haben wir gemeinsam mit Lübeck einen Artikel geschrieben, den und das wird dann erscheinen. Und da haben wir auch nochmal von dem ganzen Vorhaben eben berichtet und beschrieben, was wir da vorhaben und was die Grundeinnahmen sind. Und da gibt's dann auch noch ein paar mehr technische Informationen auf jeden Fall, als ich hier heute liefern konnte.
Cool. Packen wir in die Shownotes, wenn es da ist. So, aber jetzt wollen wir aber auch Don'ts wissen. Was sollen wir unbedingt vermeiden?
Don'ts, was soll man unbedingt vermeiden? Ich glaube, da bin ich wieder bei der eierlegenden Wollmilchsau auf jeden Fall. Also das sollte auf keinen Fall der Anspruch sein.
Aber so einfach kommst du jetzt nicht raus, dass du einfach dreimal das Gegenteil von den Do's sagst.
Also ich würde auf jeden Fall noch auf dieses Thema Kooperation gehen. Also man muss nicht immer wieder das Rad selber neu erfinden. Also Leute, das absolute Don't, bitte macht keine Markterkundung zu allen Beteiligungstools, die es schon gibt und einsetzbar wäre. Geht einfach auf Marktplatz Digital, guckt, was es da schon gibt oder ruft
an. Ich glaube, Kim, da hast du ein Tattoo von, oder?
Genau.
Ich glaube, Kim hat so ein Tattoo. Leute, macht keine Markterkundung zu Beteiligungsplattformen.
Genau, es ist einfach, es ist teuer und es gibt inzwischen so viel dazu schon und so viele Auflistungen. Das wäre auf jeden Fall auch noch was. Und auch dieses macht nicht alles alleine. Da werden mindestens drei andere Kommunen sein, die dieselbe Herausforderung haben. Und selbst wenn man nicht in diesem geförderten Kontext ist, glaube ich, gibt es inzwischen total viele spannende Multiplikatoren und Anlaufstellen auch. Also nicht zuletzt ist ja auch das Smart City Dialogbüro. Also auch da gibt es ja Beratungsmöglichkeiten für nicht geförderte Kommunen. Und die können wiederum diese Kommunen untereinander, aber auch mit uns ja vernetzen und eben schauen, wo stehen wir gerade, welche Lösung kann man vielleicht kostengünstig schon übernehmen oder an welcher Stelle kann man vielleicht auch doch dann nochmal Gelder zusammenschmeißen und gemeinsam Dinge vorantreiben und entwickeln. Also ich glaube auch so dieses immer wieder selber von vorne anfangen, alleine, dadurch auch oft Doppelstrukturen schaffen, das wäre mir auf jeden Fall auch sehr lieb, wenn wir alle darin besser werden, Dinge gemeinsam zu machen. Aber das sage ich natürlich auch als eine Fürsprecherin für die regionale Kooperation.
Sehr gut. Okay, Dann mit Blick auf die Uhr kommen wir zum Abschluss, Kim. Ich hoffe, du konntest in Ansätzen sagen, was du auch rüberbringen wolltest über das Thema smarte Riffs. Werden wir nochmal ein Feature machen. Aber jetzt kommen wir zu unserer Abschlussfrage, die du vielleicht schon kennst und die sich auch aus dem Titel von unserem Podcast ergibt, nämlich kurz und würzig, heißen wir ja aufgrund der Tradition bei kommunalen Treffen Schnittchen oder Brote oder Belegte oder wie auch immer. Man hat bei euch dafür bestimmt auch irgendeinen schnieken Namen dafür, wie man solche Dinge nennt, isst und bekommt. Und da würde uns interessieren, was ist denn dein Lieblingsschnittchen?
Mein Lieblingsschnittchen? Ah, das ist jetzt natürlich eine ganz spannende Frage und es läutet jetzt auch gerade 12 Uhr. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr das gleich hören könnt, weil sie haben sowohl vorne und hinten am Büro, hier direkt am Alten Markt in Kiel, zwei Kirchen, die ganz tolle Melodien spielen. Mein Lieblingsschnittchen, also mein Mann sagt ja immer, ich würde mir Hummus wahrscheinlich am liebsten sogar in die Haare schmieren, weil ich da so drauf stehe und finde, dass das zu einfach jedem Essen passt, wirklich. Von daher würde ich mir das auch, Schnittchen mit Hummus kommt auf jeden Fall gut an, ja.
Gut, dann, wenn Kimmer bei euch ist, Leute, Schnittchen mit Hummus sind Pflicht.
Unsere Mittagessen-Community wird es feiern. Das ist auch immer auf der Tageskarte. Ja, vielen, vielen lieben Dank, Kim, für das sehr, sehr kurzweilige Interview. Podcast war schon fast ein Interview. Du hast eigentlich das ganze Ding alleine gemacht hier. Zum Thema Bürgerbeteiligung und zur Kielregion. Danke Anni auch fürs Dabeisein. Wenn ihr interessiert seid, vergesst nicht, nächster MPSC-Kongress im November in Kiel. Dabei sein lohnt sich auf jeden Fall, denn es gibt eine krasse Fahrradtour. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und ja, wir freuen uns schon auf die nächste Folge und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Thank you.